Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das ist aus Zacharia 12, Vers 10, mit dem Wort, das auch gut zum Abendmahl dann passt. Später möchte ich euch herzlich begrüßen, auch zum Gottesdienst heute. Ich freue mich, dass wir wieder Gemeinschaft haben können, nachdem es letzten Sonntag eben aus verschiedenen Gründen nicht möglich war. Und dass wir auch unserem Herr Jesus dürfen begegnen heute, ja, ihm, der sich für uns durchbohren lassen hat. Wir fangen den Gottesdienst an mit dem Bekenntnis aus Lied 119. Ich brauche Jesus jeden Augenblick. Ja, wir wollen aufstehen zum Gebet und dann bleiben wir gerade noch stehen für das nächste Lied, dass wir doch jetzt auch den Gottesdienst im Gebet dem Herr anbefehlen. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen. Danke für die Möglichkeit, dass wir uns wieder versammeln dürfen als Gemeinde. Danke, dass du auch ja, geholfen hast und immer noch hilfst, auch in dieser Zeit von der Krankheit, vom Angeschlagensein. Danke auch, ja, dass wir heute Morgen wieder dürfen an dich gedenken, auch im Abendmahl, an das, was du am Kreuz auf Golgatha da hast, dass du dich durchbohren lassen hast für meine Sünde, für unsere Sünde. Danke vielmals für die Liebe, die du bewiesen hast. Und danke auch für das Wort, das wir hören dürfen, wo wir uns ausrichten, uns herausfordern lassen können, einfach alles auf dich auszurichten, die richtigen Prioritäten zu setzen, auch in dieser Zeit, in der wir drin leben. Danke, dass du auch mitgehst in die Sonntagsschule, in Unti. Du möchtest auch hier einfach zu unseren Kindern und Teenagern reden und ja, schenken, dass sie schon früh dürfen, gute Entscheidungen treffen und ihr Leben ganz auf dich setzen. Amen. Ja, wir bleiben gerade noch stehen und singen das Lied 195, Näher noch näher. Singen wir noch ein Lied miteinander, wo wir auch unsere Sehnsucht wollen, nach der himmlischen Heimat ausdrücken. Ich möchte zuerst dazu noch einen Vers lesen aus 2. Korinther 5, Vers 1 und 2. Da steht, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, gemeint ist in dem Körper, in dem Leben, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Also wir sehnen uns nach dem Zuhause, wo wir im Himmel haben. Und das singen wir auch in dem Lied, das wir singen wollen, das Lied 130, Ich möchte heim. Ja, ist schön, wenn wir das sagen können, mich zieht es zum Vaterhause. Ist auch immer eine Herausforderung für mich, um mir zu überlegen, wo es mich herzieht in meinem Leben. Also wo ist mein Streben ausgerichtet? Ich möchte nochmal den Vers aus Zacharia 12, Vers 10 mit uns lesen. Zacharia 12, Vers 10. Ich habe vorher nur den zweiten Teil vom Vers gelesen. Ich lese jetzt gerade noch den ganzen Vers. Dann sehen wir auch, um wer es hier geht. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Also der Vers redet ja ganz direkt von der zukünftigen Errettung von Jerusalem. Er gibt aber auch ein paar interessante Lehren und Aussagen weiter, die ich kurz mit uns anschauen möchte. Wenn wir genau lesen, fallen uns nämlich ein paar Sachen auf in diesem Vers. Das erste ist, dass in Zacharia 12 der Herr zu Israel redet und der Herr sagt, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Also in dieser Stelle sehen wir, dass der Herr Jesus ganz Gott ist. Also der Herr, Gott, sagt, sie werden auf mich schauen, den sie durchstochen haben. Und wir wissen, dass sie den Herr Jesus eben durchstochen haben. Gleichzeitig wechselt in Zacharia 12, Vers 10 das Pronomen. Dann zuerst sagt, sie werden auf mich schauen. Und dann steht, sie werden um ihn klagen und über ihn Leid tragen. Also das deutet bereits im Alten Testament eben an, dass es eben mehrere Personen in Gott gibt. Es gibt Gott den Vater, es gibt Gott den Sohn. Und das wird in diesem Vers schon so eigentlich versteckt gelehrt, kann man sagen. Und dann ist noch etwas Interessantes, was auffällt, wenn wir Johannes 19, Vers 31 bis 37 lesen. Dort wird nämlich der Vers zitiert. Und das ist auch sehr interessant, wie der Vers zitiert wird. Ich lese uns das vor aus Johannes 19, Vers 31 bis 37. Das ist kurz nachdem der Herr Jesus gestorben ist. Da steht, weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Also in dieser Stelle hat sich erfüllt, dass der Herr Jesus durchstochen worden ist. Aber auch da fallen ein paar interessante Sachen auf. Es sind nämlich nicht die Juden gewesen, wenn man genau lesen, die den Herr Jesus physisch durchstochen haben. Nein, es sind die römischen Kriegsknechte gewesen, die ihn durchstochen haben. Aber die Juden waren es, die den Herr Jesus ausgeliefert haben und damit Verantwortung getragen haben. Darum sagt der Zacharia auch ihnen, sie haben ihn durchstochen. Und die Stelle gilt auch uns. Auch wir haben mit unserer Sünde den Herr Jesus ans Kreuz gebracht. Auch wir dürfen den anschauen, der wegen unserer Sünde durchstochen worden ist. Also wir haben auch die Mitverantwortung, wie es die Juden auch hatten, die eben den Herr Jesus ans Kreuz gebracht haben. Das sage nicht ich, das können wir lesen im Jesaja 53. Ich möchte uns das auch vorlesen, Jesaja 53, Vers 5. Wo eben auf das Kreuzesleiden vom Herr Jesus hingewiesen ist, wird. Da steht im Jesaja 53, Vers 5, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und so, wenn wir wieder zurückgehen zum Zacharia 12, Vers 10, sind auch wir aufgerufen, eingeladen, Leid zu tragen über unsere Sünde, die der Herr Jesus dort her ans Kreuz gebracht hat. Und letztendlich ist die Trauer über die Sünde der Weg zur Freiheit, der Weg zur Gerechtigkeit, der Weg zur echten, zur bleibenden Freude. Interessant ist auch, dass im Johannes 19 nicht steht, dass die Stelle erfüllt ist. Im Gegensatz zu der Stelle, dass ihm kein Knochen zerbrochen worden ist, das ist erfüllt. Aber der Herr Jesus ist zwar durchbohrt worden und viele Juden haben ihn angeschaut. Also der Aspekt hat sich erfüllt, der Teil der Prophetie. Aber es fehlt die Trauer, die zu der Buße und zu der Umkehr der Juden geführt hat. Und das ist ein Vorrecht, das wir haben dürfen, das wir haben. Wir dürfen auf ihn schauen, den Durchstochenen. Und der Schlüssel ist, dass wir glauben, was da steht. Haben wir auch gelesen im Vers 35. Wenn wir den Blick auf den durchbohrten Herr Jesus im Glauben tun, im Wissen, dass er das wegen uns da hat, dann werden wir durch das gerecht gemacht. Jetzt wäre es Zeit für Kinder und Teenies, in ihre Gruppe zu gehen. Und wir wollen miteinander im Abendmahl eben das Werk vom Herrn Jesus am Kreuz gedenken. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Amen. Wir singen vor der Predigt noch das Lied 159, Jesus, mein Herr, wird immer mich lieben. Nachher freuen wir uns dann, die Predigt zu hören.
Ich bete gerne kurz noch vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dieser lebendige Gott bist, der da ist, der da war und der da kommt. Herr, auch wenn unsere physischen Augen dich nicht sehen, wie deutlich dürfen unsere inneren Augen dich immer wieder wahrnehmen und erfassen. Und Herr, ja, wir warten auf dein Kommen und wir wollen dich lieben von ganzem Herzen. Du bist Realität, du bist der wahre Gott. Und schon bald kommt die Zeit gemäß der Prophetie in deinem Wort, dass du ganz direkt wieder eingreifst in das Geschehen auf dieser Welt. Und wir danken dir, Herr, dass du auch verheißen hast, dass wir deine Gemeinde, die Gläubigen, die in dir sind, die an dir bleiben, dass sie nicht hineinkommen werden in diese furchtbare Zeit über diese Welt, wo Gottes Zorn losbricht und auch der Zorn des Satans sich vermischt, Herr. Nein, du wirst deine Gemeinde zu dir holen. Wir dürfen schon bald dir begegnen. In den Wolken, sagt dein Wort, um für immer bei dir zu sein. Herr, wir danken dir dafür. Und ich danke dir, dass du auch jetzt reden möchtest zu unseren Herzen. Hilf, dass wir aufnahmefähig sind, dass wir auch Sehnsucht haben, von dir zu hören. Du weißt, was die Wünsche und die Sehnsüchte sind in unseren Herzen. Du kannst auch da, ja, verändern und umbauen und umgestalten, Herr. Amen. Amen. Der Titel der Predigt, wir sind ja über am Thema in diesem Exkurs, das Thema der Heiligung. Das ist jetzt der dritte Teil über die Heiligung mit dem Titel Der Neubau unserer Persönlichkeit. Der Neubau unserer Persönlichkeit. Und das ist eine gute Formulierung, eine von vielen möglichen darüber, was Heiligung ist. Und genau das drückt das Neue Testament aus. Es ist eine Neumachung von Grund auf. Wie wir sehen werden, wie das auch schon ganz deutlich die griechischen Wörter, die dafür gebraucht werden, ausdrücken. Ausgegangen sind wir ja von dem Schluss der Ölbergrede, von dieser eindringlichen Ermahnung von Jesus Christus an seine Jünger und damit auch an uns oder erst recht an uns im Jahre 2023. Es ist mir ein Anliegen, dass ja, ihr folgen könnt den Gedanken, und eine einfache Möglichkeit wäre zum Beispiel, die erwähnten Bibelstellen einfach aufzuschreiben und diese zu Hause in aller Ruhe nachzulesen. Ich lese Lukas 21, Vers 36. Wir kennen den Vers gut. Darum wacht, jederzeit bittend, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ja, wir haben auch dieses herrliche Lied, ich habe es letztes Mal schon erwähnt in unserem Liederbuch, das 292, wo das auch so treffend ganz kurz ausdrückt. Zeichen der Zeit lassen deutlich verstehen, dass Jesu Kommen ist nah. Schmück deine Lampe und halt dich bereit. Wache und warte auf ihn. Das ist eine Umsetzung von diesem Vers, den wir gerade gelesen haben. Und es spricht natürlich auch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen aus Matthäus 25, wo dann, als der Ruf ertönte um Mitternacht, siehe, der Bräutigam kommt, da steht, und sie machten ihre Lampe bereit. Oder Luther, so herrlich, und sie schmückten ihre Lampen. Und der Herr Jesus warnt auch uns mit diesem Vers. Seine Jünger warnt er davor, nicht darauf zu achten, ja, nicht bereit zu sein, dass es möglich wäre, nicht bereit zu sein. Und er warnt davor, bereit zu werden, um zu entfliehen und ihm zu begegnen. Es steht im Vers 36, Lukas 21, dass ihr gewürdigt werdet, ihm begegnen zu können. Wer wird denn gewürdigt oder wer ist gewürdigt? Wer bereit ist? Wer bereit ist für das Kommen Jesu? Der ist gewürdigt, ihm zu begegnen. Oder wer in Christus ist und in Christus bleibt, der wird gewürdigt sein, ihm zu begegnen. Oder, und davon sind wir das letzte Mal ausgegangen, wer auf dem richtigen Weg ist. Wenn er kommt in den Wolken und seine Gemeinde ruft, wird das Entscheidende sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist für mich so ein hilfreicher Gedanke. Dort ist völlig sekundär, wie weit wir schon sind auf diesem Weg. Und wie lange Zeit wir uns schon auf diesem Weg befinden. Das Entscheidende ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir wissen, das Neue Testament spricht oft von diesem Weg. Einmal spricht es darüber, es ist der schmale Weg. Also der Pfad, auf dem man sich befindet, wenn man durch die schmale Pforte eingegangen ist. Und durch die schmale Pforte kommt man nur durch Glauben. Durch den rettenden Glauben, indem ich meine Verlorenheit erkenne, zutiefst in meinem Herzen erkenne und vor Gott mich demütige und Buße tue über mein Leben, über meine Sündhaftigkeit und voller Vertrauen das Erlösungswerk Jesu Christi für mich ganz persönlich in Anspruch nehme. Das ist der rettende Glaube, mit dem wir durch die enge Pforte hindurchtreten. Und dann kommt Gottes Werk. Und dann wird er die Neugeburt schenken. Dann wird er das Wunder der Neugeburt schenken. Haben wir nicht schon oft gestaunt und gesagt, was die Geburt eines Kindes, was für ein Wunder das ist. Tatsächlich. Und man dann sieht, wie es sich entwickelt. Das ist ein unfassbares Wunder. Und kein Mensch auf der Erde hat es auch nur annähernd überhaupt irgendwie wirklich begriffen. Tatsache, dass ein neuer Mensch geboren wird, das ist ein gewaltiges Wunder. Man weiß im Moment, es gibt verschiedene wissenschaftliche Darstellungsmöglichkeiten, im Moment der Befruchtung von der Eizelle durch die Samenzelle gibt es Geräte, die erfassen können, wie da ganze, wie sagt man dem, Lichtwolken sich ausbreiten um diese neue Zelle, die entstanden ist. Aufgrund von verschiedenen Reaktionen, man weiß nicht genau, aber es gibt Geräte, die mir kommt nur das englische Wort in, das Sprinkling, ein Glitzern um diese Eizelle herum darstellen kann. So ein kleiner Hinweis, was für ein Wunder, wenn das neue Leben entsteht im Moment der Zeugung. Und wir können ganz sicher sein, dass das die Neugeburt aus Gott, die er schenkt, in einem Menschen, dass das genauso oder wahrscheinlich noch das größere Wunder ist, dass ein Mensch von Neuem geboren wird. Und Gott schafft dieses Wunder. Und durch den rettenden Glauben kommen wir dorthin. Und wenn das passiert ist, dann befindet sich dieser Mensch neu auf dem schmalen Weg. Oder die Bibel spricht vom Jesusweg, nämlich der Jesus-Nachfolge, wo wir dem Herrn nachfolgen, in seinen Fußstapfen gehen. Und das definiert schon das Wesen dieses Weges. Georg Steinberger hat es so schön beschrieben, formuliert mit dem Titel seines Büchleins, Der Weg dem Lamme nach. Das ist das Wesen des Weges, das Wesen des Christseins, des echten Christseins. Davon gibt es nicht mehr viel heute. Das ist meine traurige Überzeugung. Viele nennen sich Christen. Und ich bezweifle im höchsten Maß, dass sie auf diesem Weg sind. Es wurden viele neue Wege gemacht. Mit einem neuen Wesen und gesagt, das ist jetzt unser Weg, Christus nach. Aber es gibt keinen neuen Weg. Es ist immer noch der alte, schmale Weg, den die Bibel beschreibt. Nur dieser Weg führt ans Ziel. Es ist der Weg dem Lamme nach. Damit drücken wir aus, es ist ein Weg der Niedrigkeit und Verwerfung. Warum? Christus ging den Weg der Niedrigkeit und der Verwerfung. Und er ging ihn bis zum Kreuz, bis zum Letzten. Und wir sollen ihm nachfolgen. Und er sagt sogar, will jemand von euch mir nachfolgen? Wenn das so ist, dann nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Also wir sehen die Ähnlichkeit. Der Meister, wir die Jünger, wir gehen, wir werden wie der Meister auf diesem Weg. Er macht das, aber der Weg ist vom gleichen Typ. Es ist nicht so, dass jetzt im Jahre 2023 der Weg als Nachfolger Jesu Christi irgend auf einer hohen Höhe ist, beachtet und bewundert und beklatscht von dieser Welt. Aber genau dazu hat das moderne Christentum diesen Weg machen wollen und versetzt alles daran, ihn dazu zu machen. Es scheitert. Es ist dämonische Verführung, satanische Verführung. Es ist nicht nur der schmale Weg oder der Weg der Jesus-Nachfolge, wo wir unser Kreuz auf uns nehmen. Es ist auch dargestellt von der Bibel als der Weg der Heiligung. Der Weg der Heiligung. Auf unserer Wanderschaft auf dem schmalen Weg vollbringt Gott unsere Heiligung. Soweit auch immer wir es zulassen. Und das ist so wichtig zu diesem Thema. Das ist das Geheimnis der Heiligung. Gott stülpt uns nichts über. Er wartet auf uns, dass wir ihn uns bearbeiten lassen. Soweit wie wir es zulassen. Er hat einen vollkommenen Plan, ein vollkommenes Ziel mit unserem Leben. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns ihm ganz hinzugeben. Dann wird er sein Wunderwerk schaffen in uns. Denn wir sind kein toter Block an Rohmaterial jetzt, das Gott nun bearbeitet, sondern wir haben die Verantwortung und die Entscheidungsfreiheit, ihm unsere ganze Persönlichkeit für sein Werk zu überlassen. Das nenne ich den Neubau unserer Persönlichkeit. Und das Gewaltige dabei ist, dass bei diesem Prozess unsere eigentliche Persönlichkeit, diese herrliche Persönlichkeit einer gläubig gewordenen Person erst ans Licht gebracht wird. Es zerstört nicht unsere Persönlichkeit, sondern es bringt die Herrlichkeit ans Licht. Denn, das muss uns bewusst sein, ist uns immer wieder zu wenig bewusst. Der natürliche Mensch, der in der Sünde lebt, in der Sünde geboren wurde und lebt, dass die Sünde, das Wesen Satans, jeden Menschen entstellt. Es entstellt jeden Menschen. Und dieser alte Mensch, die Bibel nennt ihn ja auch so, dieser alte Mensch wird von Gott nicht renoviert, sondern Gott schafft einen Neubau. Das ist so wichtig zum Verinnerlichen. Und zwar soll unsere ganze Persönlichkeit, das ganze Grundstück, könnten wir sagen, soll von Grund auf neu gemacht werden. Die Bibel braucht so herrliche Worte dafür. Wir werden denen noch mehr begegnen. Aber ich möchte das eine oder zwei nur erwähnen. Die Anakainosis. Anakainosis heißt wortwörtlich von der griechischen Bedeutung her Neumachung von Grund auf. Anakainosis. Die Neumachung von Grund auf. Das ist das, was Gott mit dir und mit mir, wenn wir auf dem schmalen Weg gehen, vorhat. Oder im gleichen Vers, wo dieses Wort vorkommt, Anakainosis, kommt auch das Wort Metamorphosis vor. Das kennen wir schon viel besser. Diese völlige Umgestaltung in eine neue Gestalt. Und die Anakainosis, die Neumachung von Grund auf, führt zu dieser Metamorphose, zu dieser herrlichen, wunderbaren, göttlichen Verwandlung. Wir wollen dazu diesen wichtigen Vers wieder lesen, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Und 24 ist eigentlich eine einzige Aussage. Gehört zusammen. Aber ich lese jetzt aus Zeitgründen nur Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, möge euch durch und durch heiligen. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Auch hier wieder genau übersetzt könnte man eigentlich sagen, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt geblieben sein bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es drückt diese Ablauf, Prozess, Zeitverhältnisse noch etwas deutlicher aus. Ja, wir haben gesagt, als Gläubige wandern wir auf dem schmalen Weg auf das große Ziel zu, nämlich die Vereinigung oder Zusammenführung mit Gott, dem Höchsten, mit Gott, Jesus Christus, so dass wir seine Herrlichkeit erlangen. Das lesen wir in 2. Thessalonicher 2, 13. Das ist das Ziel, damit wir die Herrlichkeit Jesu Christi erlangen. Was für ein Ziel! Und auf dem Weg zu diesem Ziel vollbringt Gott an unserer ganzen Persönlichkeit eine gewaltige Veränderung, nämlich einen Neubau entsprechend dem Bild und Wesen seines Sohnes Jesus Christus. Das beschreibt der Vers, den wir soeben gelesen haben, 1. Thessalonicher 5, 23. Gott will uns durch und durch heiligen. Unsere ganze Persönlichkeit, Geist, Seele und Leib. Das sagt der erste Teil des Verses aus. Der erste Teil sagt aus, was Gott getan hat und was er nun mit uns weiter tun will. Was hat denn Gott getan? Wo wird das gesagt? Es heißt hier, der Gott des Friedens. Gott ist der Gott des Friedens für uns. Das war nicht immer so. Bei weitem nicht. Er ist auch nicht der Gott des Friedens für den Menschen, der in absolutem Stolz und Hochmut sich überhebt und gegen Gott ausschlägt. Gott ist nicht sein Gott des Friedens. Da muss vorher etwas passieren. Und Gott hat es getan. Stellen wir uns das vor. Gott hat Frieden mit uns gemacht, indem er Jesus Christus sandte, indem Christus selber unsere Strafe an seinem Leib ans Kreuz getragen hat. Das ist das, was Gott getan hat. Darum steht da der Gott des Friedens. Wir durften mit Gott versöhnt werden, durch den Glauben gerechtfertigt werden vor ihm. Und so haben wir nun Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Und dann sagt eben der erste Teil des Verses auch aus, was er nun weiter tun will. Wir sind jetzt Gottes Kinder. Wir sind jetzt versöhnt mit Gott. Aber jetzt fängt es erst an. Stellen wir vor, Steiners wären glücklich und zufrieden mit der Alia. Sie ist jetzt geboren, jetzt ist gut, sie muss jetzt nicht mehr wachsen. Das ist alles okay, so wie es ist. Was für eine Absurdität. Jetzt ist das Kind auf der Welt und jetzt geht es erst richtig los. Also, wir lernen in diesem Vers, was er nun mit uns tun will. Nämlich uns durch und durch heiligen. Das heißt, unsere ganze Persönlichkeit, Geist, Seele und Leib. Das gehört alles zum ersten Teil des Verses. Dazu möchte ich auch noch eine Parallelstelle, Titus 3, lesen. Hineinlegen. Titus 3, Vers 4 und 5 ist das auch so herrlich beschrieben. Dieser erste Teil des Verses aus 1. Thessalonicher 5. Da steht, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, nämlich in Jesus Christus, ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes auf die Erde gekommen. Dort ist sie erschienen, als er geboren wurde, im Stall von Bethlehem und nicht am Königshof. Dort ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes für alle Menschen erschienen. Die Menschenliebe Gottes unseres Retters steht da. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist das, was Gott getan hat. Wurde uns zum Gott des Friedens. Wir dürfen von Neuem geboren werden. Das haben wir schon angesprochen. Errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und das ist das, was dort im ersten Teil angesprochen wird, sagt, Gott möchte uns durch und durch heiligen und neu machen, von Grund auf. Und genau das wird hier ausgedrückt durch den Ausdruck durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist ein Prozess, das ist ein fortlaufender Prozess. Und wisst ihr, was für ein Wort hier steht für die Erneuerung? Anakainosis. Durch die von Grund auf Neumachung von Geist, Seele und Leib von mir, armem, kleinen Menschlein. Was für ein Wunderwerk. Gott macht das durch seinen Geist. Der Geist Gottes ist Gott. Jetzt gehen wir wieder zurück zu 1. Timotheus 5. Wir kommen dort jetzt zu dem zweiten Teil des Verses. Der zweite Teil des Verses beschreibt dann, was am Schluss, wenn wir vor dem Ziel stehen, was dann Realität sein soll mit unserer neuen Persönlichkeit. Mit dem Neubau Gottes. Was damit dann sein soll? Und es steht, wisst ihr, was sein soll? Bewahrt geblieben und untadelig. Bewahrt geblieben, dort vor dem Ziel, bis am Schluss. Und untadelig. Amemptos. Ohne irgendeinen Anklagegrund. ohne Flecken, ohne Narbe oder Verunstaltungen, untadelig. Und warum ist das so? Warum ist das möglich, dass dieser Neubau so aussehen wird? Weil Gott der Baumeister ist. Nur darum. Nicht, weil wir so gut wären und so gut mitgemacht hätten. Nein, nur deshalb, weil Gott ist der Baumeister. Es wird amymptos sein. Es wird untadelig sein, sein Neubau. Übrigens, die genau gleiche Aussage, ich erwähne es einfach, sagt auch 1. Thessalonicher 3, also zwei Kapitel vorher. 1. Thessalonicher 3, 13, oder ich lese es kurz. Eure Herzen sollen gestärkt und untadelig erfunden werden. In Heiligkeit, das ist die vollendete Heiligung, vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Genau gleiche Aussage wie in Kapitel 5, Vers 23. Bewahrt geblieben und untadelig. Das ist der zweite Teil des Verses. Und wo befinden wir uns jetzt hier und heute? Wir befinden uns dazwischen. Ich habe mir dort zwischen, es steht, er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Dann kommt ein Komma und ein und geht es weiter. Dort zwischen dem durch und ist ein Zwischenraum. Habe ich mir rot eingezeichnet. Dort stehen wir jetzt. In unserem Leben, das wir noch zu leben haben. Denn wir sind noch nicht am Ziel. Wir können noch nicht sagen, wir sind am Ziel, wir sind bewahrt geblieben, untadelig. Das wird erst kommen. Und wir stehen auch nicht mehr ganz am Anfang. Gott hat sein Werk getan in uns, das zur Wiedergeburt führen durfte. Wir stehen jetzt dazwischen, nämlich dort, bei dem, was Gott jetzt tun will, weiter tun will an uns. Wir sind noch nicht am Ziel. Und Gottes Wille für uns auf dem schmalen Weg bis zum Ziel ist unmissverständlich festgehalten. Er will uns durch und durch heiligen. Der Neubau unserer Persönlichkeit. Nach welcher Vorlage? Die Vorlage des Neubaus ist Christus. Niemand anders als Christus. Jetzt können wir so schön sagen, dieses Wort, das es gibt, jetzt liegt der Ball bei uns. Jetzt liegt der Ball bei uns. Das heißt, Gott hat alles getan und wird weiterhin alles Nötige tun, damit wir an diesem gewaltigen Ziel ankommen dürfen. Wir haben nun die Verantwortung, unsere ganze Persönlichkeit, unseren Geist, unsere Seele, unseren Leib, ihm zur Bearbeitung, zur Neumachung von Grund auf zu überlassen. Das ist das, was wir tun müssen, dürfen. Das ist unsere Verantwortung. Es ist nicht unsere Verantwortung, dass wir am Schluss bewahrt geblieben sind. Dass wir am Schluss amemptos sind, untadelig. Das ist Gottes Werk. Aber wir haben eine große Verantwortung, dass wir unsere ganze Persönlichkeit ihm zur Bearbeitung überlassen. Wir sollen und dürfen uns ihm von Herzen hingeben. Das war der letzte Teil, als wir beleuchtet haben bei der Heiligung, wie wichtig das Herz ist. Das Innerste. Von Herzen dürfen wir uns hingeben zur Bearbeitung. Denn Gott will keine äußerliche Heiligung, die wir selber veranstalten, indem wir ganz fromm daherkommen, uns vielleicht ganz fromm kleiden, benehmen, was auch immer. Und in dem Herzen regiert das Ego. Das ist Gott ein Gräuel. Nichts weniger als ein Gräuel. Das ist die Frömmigkeit der Pharisäer. Und seither unzähliger Priester und in der Hierarchie der Kirchen großen Leuten. Gott ein Gräuel. Unser Herz, das heißt unser Innerstes, das überschneidet sich ja begrifflich sehr stark mit dem, was wir als Seele beschreiben. Unser Herz oder unsere Seele ist bei der Heiligung ganz zentral. Es ist Sitz unseres Denkens, Wünschens, Fühlens, Wollens. Und es wird so schnell verschmutzt, dieses Innerste, dieses Herz. Gerade in der Welt, in der wir leben, ist alles darauf ausgerichtet, die Herzen der Menschen so richtig zu verderben und zu verschmutzen. Und gerade deshalb sollen wir darauf sehr bedacht sein, es durch Bekennen und durch die Vergebung durch den Herrn Jesus Christus immer wieder reinigen zu lassen. Was für ein Vorrecht! Jeden Moment dürfen wir bekennen und uns wieder reinigen lassen. Wir wollen kurz, wir kommen heute nicht durch, wir werden dann kurz diese drei aufgezählten Persönlichkeitsbereiche betrachten. Unseren Geist, unsere Seele, unseren Leib. Es beginnt mit dem Geist. Unseren Geist will Gott heiligen. Unser Geist ist wie ein Empfänger. Parabolschüssel oder was man sich jetzt auch immer darunter vorstellt. Unser Geist ist der Empfänger für Gottes Einwirken auf uns. Der Empfänger für sein Reden zu uns. Unser Geist ist der Empfänger für sein Wort. Was empfangen wir da? Was nehmen wir da auf? Das wird durch unseren Geist bestimmt. Und es ist klar, dieser Empfänger kann sehr schlecht eingestellt sein. Oder er kann sehr feinfühlig eingestellt sein. Und genau darum geht es bei der Heiligung unseres Geistes. Dass unser Geist immer empfänglicher wird für das Einwirken Gottes, zum Beispiel auch durch seinen Geist. Unser Geist ist durch Gottes Geist lebendig gemacht worden und hat bei der Wiedergeburt das Leben Jesu empfangen. Da schreibt Petrus in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel so eindrücklich, wie wir durch die Wiedergeburt das göttliche Leben empfangen haben. Alles, was wir von Neubau, von Grund auf Neumachung sprechen und so weiter, passiert alles dank dem göttlichen, dem neuen Leben, eben wie das kleine Kind, das geboren wurde. Das ist das neue Leben. Und bei der Wiedergeburt ist es nichts Menschliches mehr, sondern es ist das Leben, das Gott hineingibt jetzt in einen Menschen, der durch ihn wiedergeboren wird. Das Leben Jesu wird in den Menschen hineingelegt. Und unser Geist wird dadurch lebendig gemacht und empfängt eben, ist jetzt fähig, das Leben Jesu zu empfangen. Und der Geist ist Sitz unseres Glaubens. Wir glauben nicht mit der Seele, mit den Gefühlen. Kann man auch, aber das kommt nicht gut. Unser Geist ist der Sitz unseres Glaubens, des ausharrenden Glaubens bis ans Ziel. Der sagt, erkennt, wer Gott ist, der Glaube, der erkennt, wer ich bin und dass ich mich in allem, in immer Gott unterwerfe und ihm allein in allem Recht gebe und seinen Weg gehe. Das ist unser ausharrender, bleibender Glaube und der Sitz dieses Glaubens ist in unserem Geist. Und wenn wir geistlich wachsen, dann wächst auch unser Glaube. Und hoffentlich wachsen wir geistlich. Hoffentlich bleiben wir nicht das kleine Baby. Mit unserem Geist empfangen wir auch die Liebe Gottes. Die Agape-Liebe, die sich von jeder anderen Form, was auch immer diese Welt Liebe nennt, völlig unterscheidet. Wir empfangen die Liebe Gottes mit unserem Geist. Und wir wissen, dass Gott seine Liebe, wenn jemand von neuem geboren wird, das Leben Jesu in ihn hineingibt, dass dann der Geist Gottes kommt. Und mit dem Geist Gottes wird auch die Liebe Gottes ausgegossen. Ich finde das schon eine herrliche Beschreibung, Bild, weil es zeigt den Überfluss bei Gott. Gott ist ein Gott des Überflusses, des überfließenden Lebens. Er ist der Gott der Agape-Liebe. Und er gibt uns so zwei, drei kleine Tröpfchen jedem. Nein, er gießt seine Liebe in unser Innerstes, in unser Herz. Und in dieser Liebe, das steht in Römer 5,5, das wollte ich noch erwähnen, den Vers, wenn ihr das nach- oder auflisten wollt. Römer 5,5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und in dieser Liebe dürfen wir gewurzelt und gegründet sein, wenn wir wandern auf dem Weg der Jesus-Nachfolge. Sind wir fest gegründet. Es haut uns nicht irgendein Wind einfach um. Wir sind gewurzelt und gegründet in der Liebe Gottes. Das sagt uns Epheser 3, Vers 17. Und darin sollen wir wachsen. Und dann ganz wichtig, und damit schließe ich ab, unser Geist ist auch der Empfänger für die Leitung und Führung durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dasjenige sicherste Echtheitszeichen, dass ein Mensch wirklich ein Kind Gottes ist, dass ein Mensch wirklich von Neuem geboren wurde und auf dem schmalen Weg der Jesus-Nachfolge geht, gibt es viele Erkennungszeichen, ob das echt oder unecht ist. Aber das Wichtigste, ich denke, man darf es durchaus das Wichtigste nennen, ist die Tatsache, dass ein echtes Kind Gottes geleitet wird Nicht mehr durch sein Denken, nicht mehr durch sein Ego, nicht mehr durch seine eigenen Wünsche, sondern durch den Geist Gottes geleitet. Dazu wäre mit viel Gewinn zu lesen Römer 8, Vers 1 bis 17. Denn diejenigen sind Söhne und Töchter Gottes, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Das wird so herrlich in diesen Versen dort erarbeitet und entwickelt und mit den Konsequenzen, die dann daraus kommen. Dass der Geist Gottes uns leitet und dass auch der Geist Gottes zu unserem Geist spricht und uns diese Zuversicht gibt, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Damit möchte ich aufhören für heute. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir wollen weiterfahren das nächste Mal und sehen, dass Gott auch unsere Seele durch und durch heiligen will. Und wir werden sehen, dass auch die Heiligung unseres Leibes so wichtig ist. Dieser Leib, der zerfällt, der vergeht, der Vergänglichkeit ausgeliefert ist, ist wichtig, dass wir ihn Gott zur Heiligung zur Verfügung stellen. Nicht, weil wir diesen Leib in die Ewigkeit mitnehmen. Den Neubau, den werden wir erst zukünftig erhalten. Den von Grund auf neu gemachten Leib. Aber es ist so wichtig, was wir jetzt noch mit unserem Leib tun. Wir haben ihn noch. Niemand von uns ist tetraplegisch, vom Hals an abwärts gelähmt und kann kein Glied rühren. Stellt euch das vor. Wir alle haben unseren Leib zum Wirken und Wirken, zum richtigen Wirken. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe und Treue, dass du dein Wort gegeben hast, dass du uns auch einen Empfänger gegeben hast im Innern. Das ist dein Werk, es ist durch den Heiligen Geist, dass wir empfänglich geworden sind für die göttlichen Wahrheiten, für das Wesen Gottes, für die Worte Gottes. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du so ein Gott der Fülle bist, des Überflusses. Du willst nicht uns nur so ein bisschen heiligen, so andeutungsweise und so knauserig. Nein, dein Wort sagt, es findet keine ausgeprägteren Worte. Durch und durch oder absolut vollkommen heiligen, nach Geist, Seele und Leib. Was bist du für ein gewaltiger, wunderbarer Gott und Herr und Heiland, Jesus Christus. Ja, Herr, wir wollen dir mit Freudigkeit nachfolgen. Auf dem Weg, der einzige Weg, der wirklich tiefes menschliches Glück uns bringt. Auch wenn es der Weg der Niedrigkeit ist, verachtet, zertreten von den Menschen, die nichts davon verstehen wollen und die nur sich selber kennen. Aber du bist ihn gegangen und dir dürfen wir folgen, du treuer Heiland. Bitte hilf uns einem jeden, auch in der kommenden Woche, dass wir im Alltag das umsetzen können, dich machen lassen. Herr, und du arbeitest an uns in Besonderen durch Schwierigkeiten, durch Nöte, durch schwierige Umstände, genau da arbeitest du an unserem Innern. Und wir danken dir für dein vollkommenes Werk, Herr. Und bitte hilf, dass wir in den vorbereiteten Werken wandeln dürfen mit unserem Körper, dass die Glieder Instrumente zur Gerechtigkeit für dich sind, Herr. Amen.
Ja, danke vielmals für das Wort, das wir haben hören über den wunderbaren Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Das ist wirklich ein Vers, der sich lohnt, darüber nachzudenken, den auch auswendig zu können. einfach was unser Herr da hat und unsere Verantwortung uns ihm überlassen, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, wir wollen noch miteinander ein Lied singen, das Lied 191, mit Jesus gestorben und dann auch mit Jesus leben, werden wir sehen in diesem Lied. Lied 191. Ja, wir stehen noch auf zur abschließenden Textlesung und zum Gebet. Ich möchte noch aus dem Römer 6 lesen, auch eine Stelle, wo es eben um die Heiligung geht. Römer 6, ab Vers 16 bis 23. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir beten. Herr Jesus, danke vielmals für den heutigen Morgen, für den Gottesdienst, für die Predigt, auch für das Gedenken an das, was du am Kreuz auf Golgatha für uns da hast. Danke vielmals, dass du uns erworben hast als dein Eigentum. Danke aber auch ja, für das, was angefangen hat, dass es nicht stehen bleibt bei der Neugeburt, sondern dass wir dürfen lernen, uns immer mehr auch dir zu überlassen und dass wir dann auch dein Werk dürfen erfahren, dein Wirken dürfen erleben. Danke, dass wir deine Hilfe und deine Hilfe dürfen wissen, gerade auch im Prozess der Heiligung. Und hilf uns, dass wir einfach das tun, uns immer mehr auch dir überlassen, unser ganzes Leben dir anvertrauen, dich in alle unsere Entscheidungen, in alle unsere Wünsche einzubeziehen und dich zu bitten, dass du unseren Geist, unser Inneres auch verändern tust. Ja, hilf uns, dass wir einfach die kleinen Schritte dürfen tun, auch gerade auf dem Weg der Heiligung, dass wir uns aufmachen dürfen, einfach im Gebet dich zu bitten, um dein verändernde Wirken. Hilf uns auch, die richtigen Prioritäten zu setzen in unserem Leben, dass wir nach dem streben, was dir wichtig ist. Hilf uns auch, uns vorzubereiten auf dein Wiederkommen. Und so wollen wir auch in dieser Zuversicht bitten, dass du bald wiederkommst und dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist. Bitte komm du auch mit uns in diese Woche, stärkt du jedes Einzelne, hilf uns, dass wir im Alltag immer wieder an dich denken, dass wir ja, in jedem Moment auch deine Hilfe suchen. Ja, so bitten wir dich um dein Mitkommen, auch in diesem Sonntag. Amen. Ja, sind Gott befohlen und bis bald wieder.